ARD Sounds.
Einmal in Venedig bei den Filmfestspielen dabei sein, ja, das hat schon was von Lebenstraum, auch für mich. Keine Frage, unser Bayern 2 Radiostudio hier im Münchner Norden ist wirklich schön, aber ganz ehrlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich zumindest für heute und morgen doch gerne den Arbeitsplatz mit unserem Filmkritiker Markus Eicher tauschen.
Es ist für mich nach wie vor das schönste Festival der Welt. Warum? Es ist am Meer, auf dem Lido, auf dieser vorgelagerten Insel. Es hat diese einzigartige Atmosphäre aus Leichtigkeit, guter Küche, spätsommerlichen Temperaturen und nicht zu vergessen, vom Kinosaal bis auf den Strand sind es nur 100 Meter einmal über die Straße hinüber.
Strand, Sonne und Kino. Was braucht's mehr? Gleich sprechen wir vor der Preisverleihung morgen über die besten Filme in Venedig und über Kinoromantik am Lido. Dazu schauen wir auch auf die Herausforderungen, die das Filmmaker Hollywood aktuell treffen, und wir stellen Ihnen ein Comedy-Format in Unterfranken vor. Ich bin Julian Ignatowitsch und ich sag Buongiorno.
Film, Theater, Kabarett. Auf Bayern 2.
Mit dem Wassertaxi zur Filmpremiere vorfahren, das gibt's nur in Venedig, am Lido, im Palazzo del Cinema, bei den ältesten Filmfestspielen der Welt, 1932 gegründet. Die 83. Ausgabe der Mostra geht morgen zu Ende und wieder heißt die Frage, wer gewinnt den Goldenen Löwen? Oder ein bisschen allgemeiner gesprochen, welche Filme bleiben, wenn der rote Teppich wieder eingerollt ist? Das kann uns unser Filmexperte Markus Eicher sagen. Er ist in Venedig. Hallo Markus.
Hallo, servus Julian.
Welche Filme haben dich in den letzten 10 Tagen beeindruckt? Wer sind deine Favoriten für die Preise?
Naja, vielleicht mal vorweg gesagt, es war eher ein durchschnittlicher Jahrgang mit durchaus einigen Highlights, aber auch mit einigen Ausreißern, aber auch mit einem starken Finale, mit einem sehr bewegenden Film über Gaza. Fangen wir mal von vorne an. Also ich denke, absolut dieses Highlight und ganz großer Favorit bei Publikum und bei Kritik ist Wild Horse 9, eine sehr skurrile Agentenkomödie von CIA-Agenten, die ja auf den Osterinseln spielt. Stark besetzt ist sie mit John Malkovich, mit Sam Rockwell und Steve Buscemi und Tom Waits ist auch dabei. Der Film startet in Deutschland in den Kinos schon am 12. November und dieser Film führt also bei allen Polls von Kritikern und Publikum ganz weit vorne. Ich bezweifle aber, dass die Jury ihm den Preis geben wird, denn er ist halt doch ein Crowdpleaser, ein großer Publikumsliebling, auch stark besetzt, da ist viel Hollywood-Geld drin und die Jury geht gerne lieber auf Filmkunst. Dann bleiben wir nochmal bei der Filmkunst. Hoch im Kurs steht hier Possible Love aus Südkorea. Ein interessanter Film, er erzählt von zwei verflochtenen Lebensgeschichten zweier sehr unterschiedlicher Ehepaare und wie vorhin gerade erwähnt, ein wirklich absolut bewegender Film, der hier das Publikum am Lido zu Tränen gerührt hat und zu Standing Ovations. Über 30 Minuten gab es Applaus in der Sala Grande NASA. Jetzt ist NASA keine verklausulierte Form von Gaza, wie man vielleicht denken mag. Es ist ein Dokumentarfilm über Gaza, aber über das israelische Bombardement dort. Und NASA, das lernen wir aus diesem Film, ist der israelische Code für die zivilen Opfer, die in Kauf genommen werden. Der Film hat hier wirklich alle bewegt und läuft im Wettbewerb. Ob das zum Vorteil ist, wird sich erweisen. Vielleicht wäre es besser gewesen, ihn einfach als Sondervorführung zu zeigen. Denn wie bewertet man dieses Seelendrama? Das ist sehr, sehr schwer.
Ist auch der einzige Dokumentarfilm, der für den Goldenen Löwen nominiert ist. Gestern Abend war die Premiere und du hast es ja schon gesagt, ich kann mir vorstellen, das hat wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Außerhalb der nominierten Filme, also außerhalb der Preise, Markus, hast du da irgendeinen Lieblingsfilm gefunden?
Also ich habe gestern Abend einen sehr schönen Film noch gesehen über den italienischen Filmmusikkomponisten Nino Rota. Es gibt hier auch in den Zahlreihen Sonderreihen, also in der Giornata degli Autori, in den Open Spaces. Also es gibt wirklich viele Nebenreihen, in denen man immer wieder kleinere Entdeckungen machen kann. Mhm. Es läuft hier auch ein Film eines Studenten von der HFF aus München, Camouflage, der sich sehr gefreut hat, dass er eine Einladung hier an den Lido erhalten hat. Aber auch dort, würde ich sagen, war der Jahrgang durchaus durchwachsen. Die Italiener, nochmal zum Wettbewerb zurück, haben großteils enttäuscht. Also man ist gespannt, wie die Juryentscheidung ausfällt. Und vielleicht nochmal ein Rückgriff auf NASA. Dieser Film wird sicherlich noch für viel Diskussionen sorgen, denn es geht letztlich um Kriegsverbrechen. Es werden in diesem Film Interviews gezeigt mit unkenntlich gemachten israelischen ehemaligen Militärangehörigen, die davon berichten, wie man mit einer Software gezielt Häuser in Gaza in die Luft sprengt und dabei ganze Familien auslöscht, Kindertötungen in Kauf nimmt. Also dieser Film wird nicht nur hier für Diskussionen sorgen, nicht nur bei der Jury, nicht nur beim Publikum, sondern garantiert auch bei der kommenden Oscar-Verleihung. Denn die Macher sind bereits Oscar gewürdigt für ihren Film No Man's Land. Wir erinnern uns, der vor zwei Jahren bei der Berlinale für viele Diskussionen sorgte.
Sollte dieser Film den Preis gewinnen, dann könnte man das, glaube ich, durchaus auch als politisches Signal verstehen.
Die Jury hat eine harte Aufgabe hier, ja.
Markus, du hast gesagt, der Jahrgang sonst ist nicht der stärkste. Der Vertrag des Festivalchefs Alberto Barbera, der wurde trotzdem um zwei weitere Jahre verlängert. Zudem wurde ja auch kritisiert, dass die Präsenz der großen US-Filmstudios in Venedig kaum spürbar war. Also ist das die richtige Entscheidung, den Vertrag des Festivalchefs trotzdem zu verlängern?
Ich denke ja, auf jeden Fall. Alberto Barbera ist hier der richtige Mann am richtigen Ort. Der immerhin schon 76-jährige, aber blendend aussehende und stets braun gebrannte ehemalige Filmkritiker. Er ist jetzt mit einigen Unterbrechungen seit knapp über 15 Jahren im Amt. Und er ist wirklich ein hart arbeitender Mann mit vielen guten Kontakten in die Filmwelt. Klar, in diesem Jahr hat es nicht ganz so gereicht mit den amerikanischen Majors hier am Lido. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr schwere Position eines jeden Festivalchefs in Cannes oder Berlin oder Venedig. Einerseits muss man die Position des Festivals im internationalen Gefüge darstellen. Man hat den Konkurrenzkampf mit den anderen Festivals. Also welche Filme bekommt man? Welcher Film geht wohin? Welche Stars kommen? Welche Premieren kann man positionieren? Welche Sponsoren kann man an Land locken? Und natürlich in Italien, ganz wichtig, Alberto Barbera. Er muss den heimatlichen Markt, die italienische Filmindustrie hier auch befriedigen und die stets präsente Politik bei Laune halten. Und natürlich kommt dazu, wir sind in Venedig, siamo in Venezia, er muss hier auch den Tourismus bei Laune halten. Das ist ja doch auch ein bedeutender finanzieller Output, den das Festival hier leistet in Venedig. Also keine leichte Aufgabe, aber nach all dem, was man hört, ist Alberto Barbera unangefochten und die Entscheidung, ihn für zwei Jahre zu verlängern, wird allgemein als richtig angesehen.
Jetzt, wo du gerade gesagt hast, Markus, ehemaliger Filmkritiker Alberto Barbera, habe ich mir gedacht, du könntest den Job auch schon in Zukunft vielleicht machen. Du warst zum 31. Mal bereits in Venedig dabei. Wahnsinn. Wie ist denn deine persönliche Beziehung zur Filmstadt Venedig?
Also da stellst du mein Licht ein bisschen größer dar, wie es tatsächlich ist. Nein, dieser Aufgabe wäre ich nicht gewachsen, bei weitem nicht. Das ist eine Aufgabe mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Man braucht sehr viel internationale Erfahrung. Nicht zu vergessen, Alberto Barbera war ja auch jahrelang Leiter des Turiner Filmmuseums. Also ich käme dafür nicht in Frage. Definitiv nicht. Da gibt es sehr, 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 sehr viel berufene internationale Kolleginnen und Kollegen. Aber zu meiner Beziehung zum Lido gefragt und zum Festival, es ist für mich nach wie vor das schönste Festival der Welt. Denn natürlich, man hat diesen Festival-Circuit, wie das so schön heißt, also diese Festival-Drehscheibe, es beginnt mit Berlin, dann kommt Cannes, dann kommt Venedig, Venedig rangelt mit Toronto und dann wiederum mit Telluride in den USA um die besten Filme. Natürlich nicht zu vergessen, es gibt auch noch San Sebastian und Busan in Südkorea und. Also jedes Jahr viele, viele Filmfestivals und man versucht natürlich alle zum Leuchten zu bringen. Aber Venedig ist das schönste Festival der Welt. Warum? Es ist in der schönsten Stadt der Welt, behaupte ich jetzt einfach mal. Es ist am Meer, auf dem Lido, auf dieser vorgelagerten Insel. Es hat diese einzigartige Atmosphäre aus Leichtigkeit, guter Küche, sommerlichem Wetter, spätsommerlichen Temperaturen. Die Boote fahren vor, bringen die Stars an den Lido zu den großen Hotels, ins Blitzlichtgewitter hinein. Man hat den roten Teppich vor der Sala Grande, wo sich ganz anders wie in Berlin oder wie in Cannes das abendliche Publikum mischt mit den Touristen und den Fotografen und den Fans. Da schieben auch die Omas ihren Einkaufswagen noch vorbei und ältere Herren stehen mit dem Fahrrad und versuchen einen Blick zu erhaschen. Und zwischendrin sind die Badegäste. Und all dieses generiert eine ganz, ganz eigene Atmosphäre, die so wunderschön ist und so unaustauschbar, dass sie nur hier am Lido stattfinden kann. Also für mich mit Abstand das schönste Festival der Welt. Und nicht zu vergessen, vom Kinosaal bis auf den Strand sind es nur 100 Meter einmal über die Straße hinüber.
Man hört die Begeisterung. Unser Filmexperte Markus Eicher schwärmt vom Filmfestival in Venedig. Markus, vielen lieben Dank dir für die Einordnungen und Informationen. Morgen ist die Preisverleihung. Wir sind gespannt.
Gerne.
Ja, die Kinozahlen in diesem Jahr in Deutschland sind so gut wie lange nicht mehr. 67 Millionen verkaufte Tickets bis jetzt in diesem Jahr. Das ist auf dem Niveau von vor Corona. Die Pandemie hat dem Kino ja sehr geschadet. Dass es jetzt wieder aufwärts geht, das hat auch mit zwei Blockbustern in diesem Sommer zu tun, der Odyssee und dem neuen Spider-Man-Film. Christine Berg vom Verband der Kinobetreiber stimmen die Zahlen optimistisch.
Die Leute haben wieder Lust, ins Kino zu gehen, haben wieder Lust, Filme zu gucken auf einer großen Leinwand mit einem tollen Ton und eben nicht zu Hause alleine, sondern in Gesellschaft. Also wir haben am Anfang des Jahres schon gesagt, dass wir hoffen, dass wir in diesem Jahr die 100 Millionen Marke als verkaufter Tickets überschreiten. Im Moment sehe ich das auf jeden Fall und das hat mit tollen Filmen zu tun, mit der Lust der Leute und die Kinos haben auch viel investiert in den letzten Jahren.
Das hat Christine Berg heute früh in der Bayern 2 Welt am Morgen gesagt. In den USA ist übrigens ein ähnlicher Trend zu bemerken an den Kinokassen. Gleichzeitig sind in Hollywood aber weiterhin die großen Veränderungen zu spüren. Streaming, künstliche Intelligenz und der internationale Wettstreit um Produktionen machen dem Filmmecker zu schaffen. Antje Sieb mit einem Lagebericht.
Der beste US-Kinosommer seit langer Zeit, freut sich Hollywood. Die Kinokassen klingelten mit US-weit fast 5 Milliarden Dollar Einnahmen über die Sommermonate. Der neue Spider-Man, Toy Story 5, Überraschungshit wie Backrooms und IMAX-Renner Odyssey trugen ihren Teil dazu bei.
Odysseus.
Allerdings sind die Zahlen nicht inflationsbereinigt und Kinotickets deutlich teurer geworden. Das heißt, es gingen immer noch deutlich weniger Menschen ins Kino als vor der Pandemie. Und die Filmindustrie in den USA und besonders in Hollywood hat in den letzten Jahren Zehntausende Jobs verloren.
This is Hollywood, California. We have to stay competitive, to stay alive. Get this done. Make Hollywood Hollywood again.
Hollywood muss wieder konkurrenzfähig werden, sagt die Filmbranche hier. Denn viele Produktionen sind abgewandert, weil Filmen in der Stadt enorm teuer wurde und andere Länder oder Bundesstaaten attraktive Steuererleichterungen anbieten. Kalifornien hat nachgebessert und Präsident Donald Trump hat sich ebenfalls für US-weite Steuervorteile ausgesprochen, um Filmproduktionen zum Beispiel aus Europa abzuwerben. Produzentin Caroline Gropper freut sich auf Instagram über den neuesten Gesetzesvorschlag.
It's the first real federal incentive and it'll make us competitive with the UK, Canada and Australia, places that have been taking production away from the US for years.
Statt fürs Kino wird seit Jahren auch immer mehr für Streaming produziert. Das sei ein wichtiger Grund für die größten Jobverluste, erklärt Miranda Banks, Filmwissenschaftlerin von der Loyola Marymount University in Los Angeles. Das alte Businessmodell, Kino und Kabelfernsehen, brachte immer weniger ein. Ein Streaming-Service nach dem anderen ging an den Start und warf im Kampf um Abonnenten immer mehr Produktionen auf den Markt.
The impact of what we're seeing right now in Hollywood.
Was wir jetzt in Hollywood sehen, hat sehr viel mit dem Streaming zu tun. Diese Masse an Fernsehproduktionen hat uns in eine Überproduktion gesteuert. Weil die Überproduktion zurückgeht, entsteht jetzt dieser Einbruch.
And that overproduction is what is now causing that slump or has caused that slump.
Anfangs verdiente niemand Geld mit dem Streaming. Mittlerweile schreiben einige Dienste positive Zahlen. Aber insgesamt wird weniger produziert, weil die Verluste auf die Dauer nicht nachhaltig waren. Und Kunden überlegen auch genau, welche Abos sie sich noch leisten, sagt Kate Fortmiller, die an der Filmhochschule der Universität Georgia forscht und lehrt.
We're putting out stuff constantly to attract subscribers.
Du machst ständig was Neues, um Abonnenten anzuziehen und zu halten. Aber die haben irgendwann auch gemerkt, wie viel Geld sie für all diese Abos ausgeben und haben angefangen, gezielt auszuwählen.
Mit monatelangen Streiks hatten Schauspieler und Drehbuchautoren in Hollywood vor 3 Jahren erfolgreich auch um Schutz vor künstlicher Intelligenz gekämpft. Die langfristigen Auswirkungen des Arbeitskampfs seien schwer zu beurteilen, weil so viele andere Faktoren auch eine Rolle spielten, sagt Patrick Adler, der mitverantwortlich ist für den jährlichen Otis Report zur Kreativindustrie Kaliforniens.
You know, this is the strike per se, as in versus other things happening in the industry.
Wie viele Jobs der Einsatz von künstlicher Intelligenz heute schon kostet oder künftig kosten wird, darüber sind die Meinungen geteilt. Der Otis Report sieht bisher noch wenig Einfluss von KI auf Jobverluste, sagte Adler. So hätte es bei den potenziell am meisten gefährdeten Berufen eher Wachstum gegeben.
The jobs most exposed to the artificial intelligence technologies have actually grown the most. Across the creative economy.
Schauspieler und Filmemacher Ben Affleck, der dieses Jahr seine KI-Firma für knapp 600 Millionen Dollar an Netflix verkauft hat, machte sich bei einem Auftritt im Joe Rogan Podcast noch wenig Sorgen um seinen Job. Künstliche Intelligenz sei ein Werkzeug, das man nutzen könne.
And really what it is going to be a tool.
Computeranimation werde allerdings mit KI sehr viel einfacher und billiger. Gewerkschaften befürchten, dass vor allem Einsteigerjobs wegfallen könnten.
Ein Comedy-Format in Bayern mit Kabarettisten von überall her. In der Region spricht man schon vom unterfränkischen Quatsch-Comedy-Club. Der Comedy-Autor Thomas Poppe veranstaltet diese Reihe in Amorbach und Obernburg im Landkreis Miltenberg, also in der Nähe von Aschaffenburg. Poppe lädt ein, heißt das Format, mit dem 1981 geborenen Comedian. Vor einem Jahr ging es an den Start. Heute in einer Woche, am Freitag, den 18. September also, gibt's die nächste Ausgabe in der Kochsmühle in Obernburg und tags drauf, am 19. September, in der Zehntscheuer in Amorbach, Beginn jeweils 20 Uhr. Wir haben den einladenden Thomas Poppe jetzt unsererseits in unsere Sendung eingeladen. Er ist zugeschaltet aus dem WDR Köln, wo er heute im Comedy-Dienst ist. Hallo, Herr Poppe.
Hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Unterfränkischer Quatsch-Comedy-Club, so hat es auch eine Zeitung in der Region genannt. Trifft das den Charakter Ihrer Mixed-Show? Was erwartet die Leute da genau?
Also ich bin noch weit weg, Thomas Hermanns zu sein, aber ansonsten trifft es den Charakter der Show doch schon ganz gut. Ich glaube, das ist in der Regel eine Show, in der für jeden was dabei ist.
Ihre Gäste in Obernburg und Amorbach sind diesmal unter anderem Nektarios Vlachopoulos und Honey Hu, zwei männliche Kollegen. Wer ist noch dabei?
Noch dabei ist tatsächlich dieses Mal mein Sohn Anton, der eigentlich irgendwann mal aus der Not raus, er spielt Gitarre und hat irgendwie keine Auftritte gehabt, auf die Bühne ging und lustige Songs gesungen hat. Jetzt bei Sat.1 die besten Comedians Deutschlands zu sehen war und ja, jetzt sich so ein bisschen mit etabliert hat und auch auftreten darf als Nachwuchskünstler.
Aha, da sehen wir, glaube ich, schon auch, wie die Abende funktionieren, so ein bisschen auch mit dem Huckepack-Prinzip. Also bekannte Comedians ziehen das Publikum an, schultern dann auch ein bisschen die weniger bekannten Namen, die man dann in ihrem Format entdecken kann. Ist das eben auch so die Idee, ganz unterschiedliche Comedians zusammenzubringen?
Unbedingt. Und es ist auch die Idee, jungen Nachwuchskünstlern Chancen zu geben, sich auf so einer Bühne mal zu probieren. Denn auf einem Faschingsabend in der Region witzig sein, heißt nicht, dass man auch bei einer Comedy-Mix-Show gleich witzig ist. Und das herauszufinden, dazu braucht es eine Chance und die geben wir gerne.
Wie hat denn dieses Format begonnen? Also wann haben Sie gesagt, das mache ich jetzt, Poppe lädt ein, los geht's?
Meine liebe Kollegin Lena Loster, die in München auf vielen Bühnen unterwegs ist, unter anderem in Michael Mittermeiers Club ganz viel, die habe ich zufällig beim Döner getroffen und die hat gesagt, du machst doch auch irgendwas mit Comedy. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe für die Heute-Show, ich schreibe für den WDR, aber ich gehe nicht so auf die Bühne. Und irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, da müssen wir doch regional mal was machen und haben dann eine eigene Show auf die Bühne gestellt. Und dann sind die beiden wunderschönen Läden aus der Region, die Kochsmühle und die Zehntscheuer, ein bisschen hellerig geworden und haben mit uns bzw. mit mir diese Show auf die Beine gestellt, worüber ich natürlich dann sehr stolz bin, denn das sind tolle Traditionshäuser, auf deren Bühnen schon wirklich ganz, ganz große Leute gestanden sind. Und dass ich da jetzt auch stehen darf, immer wieder und anderen eine Chance geben darf, freut mich sehr.
Sie selbst haben auch einen Bezug zur Region am Untermain?
Ja, ich bin ebenfalls aus der Ecke. tatsächlich. Also die Lena und ich, wir sind beide aus Schneeberg, das ist wirklich schon Rand Bayern. Also wir können nach Baden-Württemberg laufen und mit dem Fahrrad nach Hessen fahren. Mhm. Und wir haben 50 Meter Luftlinie gegenüber gewohnt und sind jetzt beide in die Comedy gegangen. Und dieser Bezug ist einfach sehr groß, ne? Hometown. Und da freut es mich natürlich sehr, wo früher einfach die großen Namen aufgetreten sind und heute auch noch auftreten, selbst ein Teil dieser Show zu sein.
Die Gäste kommen wirklich von überall her. Hani Hu zum Beispiel ist ein Geflüchteter aus Afghanistan, landete dann auf der Poetry Slam und Comedy Bühne. Oder Nektarios Flachopoulos, der auch dabei ist das nächste Mal. Ein deutscher Comedian mit griechischen Wurzeln, der kommt aus der Nähe von Karlsruhe. Wie schwer ist es für Sie, die Gäste zu überzeugen, nach Unterfranken zu kommen? Gelingt das normalerweise ganz leicht oder müssen Sie auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten?
Die Zehntscheuer und die Kochsmühle haben einen sehr guten Ruf, weil sie eben sehr lange, sehr etabliert sind, mit Künstlern einfach gut umgehen. Und dann ist es im Rahmen der Möglichkeiten eigentlich kein Problem, gute Namen auch zu holen. Viele der Künstler haben auch schon ihre Solos dort gespielt und die Läden meiner Meinung nach dann als gut befunden. Deswegen, mich freut es immer, solche Namen zu haben. Nektarios ist sehr oft in der Anstalt zum Beispiel zu sehen. Hani Hu und ich haben beim Obernburger Mühlstein um den Titel gekämpft. Er war wirklich sehr witzig, deswegen ich freue mich da auch drauf. Und dann haben wir in Ammerbach noch mit Rena Schwarz eine Künstlerin zum Beispiel, die auch aus der Region ist, aber auch schon seit wirklich Jahrzehnten sehr tolle Bühnenprogramme macht. Also das ist, ja, wir probieren es einfach. Ne? Wir sprechen uns ab mit den beiden Läden. Jeder bringt seine Ideen rein, wer denn dazu passen könnte. Wir hoffen natürlich auch immer, dass wir ein bisschen einen guten Mix reinkriegen. Und am Ende, Fragen kosten nichts, sagt man so schön. Ne?
Sie schreiben sonst ja auch fürs Fernsehen, die Heute-Show oder Neo-Magazin Royale. Was ist der Unterschied für Sie von der Fernsehsatire zur Kleinkunstbühne?
Die Fernsehsatire wird ja von mir nur passiv bedient. Und einen Witz schreiben ist was ganz anderes als einen Witz erzählen. Ich habe unfassbar viele Witze geschrieben, die von tollen Menschen sehr toll erzählt wurden, wo ich mir sicher war, den hätte ich wahrscheinlich nicht so gut erzählen können. Selbst auf einer Kleinkunstbühne zu stehen, ist eine ganz andere Herausforderung. Und dann muss man sich natürlich selber Material schreiben, das zu einem selber passt und das man selber so gut erzählen kann, wie es vielleicht kein anderer kann. Die Kleinkunstbühne ist super spannend, weil das Publikum auch jedes Mal ein ganz anderes ist und manchmal ein Witz einfach nur für Raunen sorgt und in der Woche drauf anderswo auf einer anderen kleinen Kunstbühne für großes Gelächter. Also das ist auch das Spannende daran. Solche Abende haben eine ganz eigene Dynamik und das macht es auch so spannend.
Sie selbst sind als Comedian ja Quereinsteiger, könnte man sagen. Also Sie haben davor unter anderem auch als Gabelstapelfahrer gearbeitet. Wie wichtig sind solche Erfahrungen, um gute Comedy zu machen? Und kann man daraus auch schöpfen?
Naja, es ist ja so ein bisschen wie in der Politik, ne? Wenn man den Leuten aufs Maul schaut, die Lebenswirklichkeit kennt, dann fühlen Leute sich abgeholt. Und ich habe zwei Kinder, meine Frau ist Erzieherin, ich bin in sehr vielen Eltern-WhatsApp-Gruppen, ich bin Kinderfußballtrainer, ich erlebe täglich tausend Dinge, die aus dem stinknormalen Leben sind. Und deswegen glaube ich, dass ich dann auch ganz gut Dinge erzählen kann, die Leute nachvollziehen können und dann auch drüber lachen können.
Sie haben es angesprochen, die Kochsmühle in Obernburg und die Zehntscheuer in Amorbach, das sind wirklich etablierte Traditionsorte für Kabarett und Comedy. Aber solche Orte werden auch immer weniger und haben es immer schwerer. Die berühmte Münchner Lach- und Schießgesellschaft zum Beispiel, die drohte schon wieder heimatlos zu werden, muss Ende dieses Monats umziehen. In Würzburg hat vor knapp 3 Jahren das Boxhorn nach 40 Jahren Kabarett dicht gemacht. Das sind nur 2 Beispiele. Was verlieren wir aus Ihrer Sicht, wenn solche kleinen, atmosphärisch einzigartigen Räume abhanden kommen und Kabarett und Comedy nur noch im Fernsehen oder in großen Hallen stattfindet?
Na, wir verlieren vor allem die Möglichkeit, auf sehr leichte Art und Weise mal 2, 3 schöne Stunden zu verbringen. Es ist ja mit Kinos im Endeffekt genauso. Es wird immer schwerer für kleine Kinos in kleinen Ortschaften sich zu halten, während vielleicht große Namen, und das ist ja dann auch wieder der Dreh zu Musik und zu Kleinkunst, während die großen Namen einfach für immer mehr Geld immer größere Shows spielen können. Und es ist einfach super schade, wenn es diese, ich sag mal, diese 20-Euro-Show um die Ecke nicht mehr gibt, weil Kleinkunst einfach was ist, was in der heutigen Zeit vielen Menschen viel Freude bereitet und auch mal ablenkt, 2-3 Stunden vom Alltag. Und wenn man dafür dann irgendwann eine Stunde fahren muss und 80 Euro bezahlt, dann ist es halt eben wieder für viele Leute nicht erschwinglich. Deswegen auch mein Appell an alle, geht in die Läden um die Ecke und geht lieber dreimal in einen kleinen Laden bei einer 20-Euro-Show, als euch die 100-Euro-Show irgendwie 500 Kilometer weg anzuschauen.